Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Ich kann was tun, was bewirken und das wird gut. Unsere Politik ist ein Beispiel für uns selber. Wir haben sie gewählt und die spiegeln uns. Meine Vision wäre schon, dass wir es schaffen, mit den Politikern gnädiger umzugehen und dass es die Politik auch schafft, sich wieder stärker auf Kompromissfähigkeit zu besinnen.
Eine weitere Folge Busfunk und wir starten gemeinsam in ein neues Jahr 2025. Ganz herzlich willkommen. Ich glaube, es ist das vierte oder das fünfte Jahr. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder immer Mitte des Monats eine neue Busfunk-Folge veröffentlichen. Nochmal für alle, die erst später dazugekommen sind. Die Idee dazu war, dass ich, mein Name ist Stefan Meixner, der eigentlich Radiomoderator ist seit 30 Jahren, sich irgendwann seinen Lebenstraum erfüllt hat, einen Busführerschein gemacht hat. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wenn man mir schon dieses große Unternehmen, die VAG, den öffentlichen Nahverkehr in so einer großen Stadt wie Nürnberg beibringt, dass da ganz viel spannende Fakten auch für Hörer überall mit dabei sind. Für euch nämlich, die ihr euch diese Busfunkfolgen anhört. Wir haben viele Gäste der VAG schon gehabt, aber immer auch wieder Gäste von außen, die über spannende Projekte berichten. Das Thema für die erste Folge in diesem neuen Jahr heißt optimistisch ins neue Jahr starten. Jeder von uns hat genug Gründe sofort auf Lager, warum wir eher nicht unbedingt nur optimistisch ins neue Jahr starten. Die Welt ist im Moment ziemlich verrückt. Es gibt genug Gründe, die Stirn zu runzeln und sich zu fragen, wie soll das eigentlich alles noch werden? Und das Problem dabei ist, dass die guten Sachen, also die Gründe, warum wir durchaus optimistisch sein dürfen, gerne mal ein bisschen hinten runterfallen. Also jeder von euch darf sich, so während er diese Folge auch hört, so ein bisschen Gedanken machen, was wird denn in diesem Jahr 2025 gut für mich werden? Was wünsche ich mir? Was kann ich tun, damit diese Ziele oder Wünsche auch wahr werden? Das könnte so ein bisschen mitschwingen in dieser heutigen Folge. Und mein Gast wiederum bringt ein Projekt mit, was vor allem, und deshalb finde ich es auch spannend, junge Leute dazu bringt, optimistisch ins neue Jahr zu starten. Junge Leute, die nicht unbedingt, sagen wir mal, die besten Startvoraussetzungen haben. Nicht alle jungen Leute, um die er sich kümmert, haben ein Abitur, die wenigsten sogar. Viele haben Migrationshintergrund und viele kommen aus verschiedensten Bereichen, sage ich mal, wo es vielleicht nicht leicht fällt, optimistisch ins neue Jahr zu starten. Und er hilft ein bisschen dabei mit dem ganzen Projekt, das er mitgebracht hat, dass sie es eben doch tun. Er soll uns jetzt gleich mal erklären, worum es geht. Dr. Matthias Rösch ist Leiter des Schul- und Bildungsmuseums der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen und ist mein Gast heute. Also eigentlich duzen wir uns immer. Dann haben wir aber festgestellt im Vorgespräch, wir haben uns trotzdem dauernd gesiezt. Er ist jetzt fast schon beleidigt, hat gesagt, ich ziehe jetzt das Jackett aus, vielleicht fällt es dann leichter, mich zu duzen, den Herrn Doktor. Und jetzt hat er das Jackett ausgezogen und jetzt sage ich einfach mal, Matthias, herzlich willkommen im Busfunk.
Ja, freue mich sehr. Danke.
Du leitest das Schul- und Bildungsmuseum der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Vielleicht magst du erst mal grob nur erklären, was ist das überhaupt? Wie kam es dazu?
Also ein Schulmuseum kennt man in der Regel ja eigentlich, das ist ein altes Gebäude und hat dann irgendwo ein Klassenzimmer mit uralten Bänken, also so wie 19. Jahrhundert, da kann man dann Unterricht spielen, so wie früher. Und sowas haben wir natürlich auch. Wir sind bis vor kurzem in der Tafelhalle gemeinsam mit dem Museum und Industriekolle gewesen. Wir sind zurzeit Bausanierung betroffen, also geschlossen für 2 Jahre. Und dann werden wir komplett neu eröffnen. Aber Schulmuseum ist eine alte Einrichtung. Also es gab eine Zeit, da waren Lehrer ziemlich, gibt's halt, kann ja jeder, also ist ja nicht so schwierig, das bisschen erziehen. Und in der Zeit haben vor allem Grundschullehrer gedacht, wartet mal ab, Freunde, euch zeigen wir es. Und die Grundschullehrer hier in Nürnberg waren extrem selbstbewusst. Die waren besser bezahlt als im deutschen Durchschnitt, weil die Stadt Nürnberg sich das wirklich was kosten ließ. Und die wollten gute Schule. Und die haben gesagt, wir machen ein Museum. Vor weit über 100 Jahren, 1906 gegründet, um der Bevölkerung zu zeigen, was Grundschullehrer können, wie gute Schule läuft und was man so macht. Mhm. Das ist im Krieg zerstört worden, 80er Jahre neu gegründet worden und ist jetzt seitdem dann in der Tafelhalle. Und unser Auftrag war ursprünglich, die Schulgeschichte zu zeigen. Also was ist denn eigentlich an Schule wichtig, spannend und warum ändert sich Schule nie oder kann man sie trotzdem ändern? Was leisten die Lehrer? Und wir haben das so ein bisschen ausgebaut. Aber da werden wir im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen. Ja. Es ist also ein bisschen Schulgeschichte, aber auch ziemlich viele andere Dinge. Also wir haben Schulen, die kommen in der Regel, wenn sie bestimmte Themen anmoderieren wollen. Also bei uns kann man den Ersten Weltkrieg aus der Perspektive von 14-, 15-jährigen Jugendlichen kennenlernen. Wie erleben die Mama und Papa, wenn der eine an der Front ist und die andere 12 Stunden in der Fabrik arbeitet? Oder die können das Dritte Reich kennenlernen aus der Perspektive von Viertklässlern. Was heißt das, wenn ich im Unterricht plötzlich so komisches Zeug schreiben muss über den Führer oder sonstiges? Oder was heißt es, wenn meine Banknachbarin plötzlich verschwindet, von der ich gar nicht wusste, dass sie Jüdin ist? Und so können wir aus der Perspektive von Jugendlichen, und zwar der Schulperspektive, sehr gut Geschichte erzählen. Und das ist das, was wir da hauptsächlich machen. Und dafür kommen immer wieder mal Klassen von Gymnasien, von Mittelschulen, von Realschulen, Berufsschulen, allen möglichen. Und dann gibt es welche, die wollen einfach nur geführt werden zum Thema Spickzettel, weil wir haben über 5000 Spickzettel bei uns.
Also da, wir müssen unbedingt noch drüber reden, was sich alles für Unikate in diesem Schulmuseum befinden.
Also wir haben mittlerweile über 250.000 Objekte zur Schulgeschichte.
Okay, eine 250.000 Objekte aus der Schulgeschichte nur in Franken?
Also wir kriegen mittlerweile bundesweit zugeschickt. Also das ist, der Schwerpunkt ist schon Nürnberg und so Mittelfranken. Also wie gesagt, bei den Spickzetteln haben wir alles. Da haben wir aus Kenia welche, aus Russland, von überall her. Und wir haben auch sonst viel Schulgeschichte in Norddeutschland, Hamburg kriegen wir Sachen, Berlin, von überall.
Okay. Es gibt verschiedene Projekte des Schulmuseums. Wer legt diese Themen fest? Wie kommt es dazu? Und wer sorgt dann dafür, dass es umgesetzt wird?
Also wir haben natürlich so einen Grundauftrag. Also es geht um Schule und um Bildung. Und das ist ein fantastisches Thema, weil es eine weite Perspektive hat. Also man guckt auf das ganze Leben eines Menschen. Das ganze Leben wird geprägt. Und auf diese Themen gucken wir. Wie wird der Mensch durch Schule geformt, geprägt? Welche traurigen Sachen erlebt er, welche schönen? Und in diesem Auftrag zeigen, was Schule eigentlich ist, welches Potenzial sie hat oder welche Power hinter Schule auch steckt. Mhm. Da haben wir ursprünglich ganz viel gearbeitet. Wir haben dann auch festgestellt, jetzt wenn ich einem verrückt gewordenen Siebtklässler, der keine Lust auf Museumsbesuch hat, ein ganz bestimmtes Objekt gebe, dann hat er einen riesen Spaß dran, rumzuknobeln. Außerdem erkennt er sich ja selber. Und wenn ich ein zweites Objekt noch dazulege und er raten darf, was das eigentlich sein könnte, dann steigert der Spaß sich noch mehr und das kann auch eine ganze Klasse anstecken. Und da haben wir gemerkt, wenn wir in einer bestimmten Form arbeiten, in Workshops, dann kriegen wir die Schüler, dann haben die einen wahnsinnigen Spaß, wir auch, und das macht auch viel, viel mehr Sinn. Und da haben wir eine eigene Methode auch entwickelt, wie man aus der Perspektive von Jugendlichen raus so Themen anmoderiert und angeht und wie man auch mit den Jugendlichen zusammen die Workshops entwickelt, Ausstellungen entwickelt, Lernlabore. Und Lernlabore war dann der Schritt aus diesem Workshop-Ding raus, weil wenn ich für Geschichte merke, wie ich so historische Themen, die total kompliziert sind, so antriggern kann oder so mit 5 Objekten am Tisch so hinrichten kann, dass die wirklich Lust haben, sich mit so einem historischen Thema 10 Minuten, 20 Minuten lang zu beschäftigen. Warum kann ich das nicht auch mit Mathe machen oder mit Naturwissenschaften oder mit künstlicher Intelligenz oder so? Und dann haben wir irgendwann angefangen, in der Richtung zu experimentieren. Und das Letzte ist ein Lernlabor für künstliche Intelligenz. Das sind so kleine blaugrüne Boxen, die klappt man auf und hat nur so Spielgerät vor sich und erfährt, was ist ein neuronales Netz, also so irgendwie ein ganz verrückter Begriff, oder was ist eigentlich Intelligenz, also menschliche, künstliche, gibt es einen Unterschied und so weiter. Und es macht total Spaß, das mit Schülern zu entwickeln.
Ein Projekt war Klimawandel verstehen. Das war auch so der Grund, wie die VAG auf das Schulmuseum und auf eure Projekte aufmerksam geworden ist, weil nämlich die Schüler angefragt haben, können wir im Rahmen dieses Projekts mal zu euch kommen und können uns mal den Betriebshof anschauen, wie läuft eigentlich so der öffentliche Nahverkehr bei der VAG. Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Wie kam es denn zu diesem Projekt Klimawandel verstehen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also recht gut. Das kam aus unzähligen Gesprächen mit Jugendlichen. Also wir haben seit ungefähr 8, 9 Jahren so eine eigene Linie Spitzenforschung vermitteln an Mittelschüler. Das kam aus der Idee raus, dass ich mich einfach in Gesprächen mit unzähligen Leuten in meinem Verwandtenkreis, unter Wissenschaftlern und anderen immer wieder geärgert habe, weil die gemeint haben, ach du, das ist nichts für die, das verstehen die nicht, das langweilt die. Und ich hatte dann so ein finales Gespräch, wo einer meinte, Relativitätstheorie an der Mittelschule, das kann sie nicht bringen, das interessiert die gar nicht, das packen die auch nicht. Und dann habe ich dem gesagt, du, ich mache innerhalb von einem halben Jahr einen Workshop mit denen und die packen das und das wird richtig gut. Und dieser Workshop, das hat so einen Spaß gemacht, dass wir da so eine eigene Linie entwickelt haben. Spitzenforschung vermitteln an Mittelschüler. Wir bringen die in Kontakt mit Spitzenforschern und trainieren die vorher, dass sie Theorien kennenlernen, merken, was sie daran interessiert, den Wissenschaftler und seine Biografie kennenlernen. Und dann bringen wir die ins Gespräch miteinander. Und die drehen dann anschließend ein Erklärvideo. Und da kam in den ganzen Linien, die wir da hatten, zu Nanoskopie, das sind Supermikroskope, die also bis in die menschliche Blutzelle rein mikroskopieren. Oder eben Einstein, Relativitätstheorie, schwarze Löcher. Bei all diesen Themen kam immer wieder auch die Frage, was macht euch eigentlich Angst oder wie sehen wir so die Dinge, die um uns herum passieren, dass da plötzlich der Boden so trocken wird oder dass es ständig extrem regnet. Stimmt das überhaupt? Und immer diese Frage, diese Wissenschaftler, die sind irgendwie komisch, oder? Die tragen alle so seltsame Brillen oder reden so seltsam, versteht man nicht. Was haben wir eigentlich mit denen zu tun? Brauchen wir die überhaupt? Was sind das eigentlich für Leute? Und diese beiden Sachen haben wir uns irgendwann entschlossen, die könnte man nochmal intensiver verknüpfen, weil das war ja unser Ziel, dass wir Wissenschaftler und Schüler zusammenbringen, dass die merken, aha, die gehen auch auf Toilette, die Wissenschaftler, die putzen Zähne und die machen Sachen, weil sie ihnen riesen Spaß machen. Die haben einen riesen Bock drauf.
Ja.
Das haben wir ja auch. Wir haben ja auch Sachen, die wir gerne machen. Und irgendwie manches von dem, was sie tun, betrifft uns ja direkt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir eure ganzen Fragen, die ihr immer so habt zur Natur und zur Umwelt, die gehen wir mal in einem eigenen Projekt an. Und haben dann einfach vor 2 Jahren so ein Projekt gegründet, wo wir sagen, Klimawandel, die sollen kennenlernen, was es ist. Gibt es das überhaupt? Stimmt es eigentlich? Wie kommt es überhaupt zustande, dass man von sowas spricht? Wie viel Wissen braucht man, um behaupten zu können, also dieser Regen, der kommt vom Klimawandel. Und dann sollen sie die Leute auch kennenlernen, also diese Spitzenforscher. Damit es irgendwie klappt, das ist ja so eine Sache. Wir haben ja Schüler, die einfach mit Deutsch Schwierigkeiten haben. Es ist irgendwie auch kein Wunder. Manche von denen sind erst seit einem halben Jahr oder so hier in Deutschland. Und die Sprache gleich zu können, ist einfach schwierig. Und manche von denen haben zu Hause niemanden, der da sitzt und mit ihnen eisern trainiert. Auch wenn sie keinen Bock haben, wird einfach geübt. Und das haben die meisten nicht, weil die Eltern hart arbeiten müssen. Die müssen sich ihr Geld verdienen, um die teuren Mieten zu bezahlen. Mhm. Also sitzen die oft da und ringen mit Sprache. Und wenn ich mit Sprache ringe, dann ist es nicht so leicht, so viele Bücher zu lesen oder wissenschaftliche Abhandlungen. Das geht einfach nicht. Und von daher ist das Wissen auch eher klein, aber das sind blitzgescheite Leute, die sind clever, die sind interessant und wenn man es in einer bestimmten Form mit denen aufbaut, werden solche Projekte herrlich.
Wie steuert man das? Also du hast gesagt, ihr trainiert diese Schüler, dass man die dann auch guten Gewissens auf die Wissenschaftler loslegen kann, dass der sie nicht hindrückt und sagt, jo Digga, nimm mal die Brille ab, sondern wie kriegt man die zusammen? Wie kannst du sicherstellen, dass es nicht an einigen Stellen ausufert oder auch der Superforscher sagt, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo bin ich denn hier hingekommen?
Also wichtig ist vielleicht nochmal dieses Wort steuern. Man kann ja Jugendliche, Kinder und so nicht steuern wie ein Auto. Mhm. Das ist schon ein Punkt. Und ich kann jetzt auch nicht aus Jugendlichen, die so bestimmte Texte oder lesen oder auch Wissenschaft als fremd und seltsam empfinden und auch beängstigend, weil die so wahnsinnig viel können, so anders sprechen, so mächtig sind. Und sie selber stammen aus einem Milieu, das von niemandem als besonders angesehen wird, wo die meisten sagen, hey, du gehst auf Resteschule. Also wenn man sich so fühlt, dann kann man nicht von heute auf morgen in 2-3 Wochen umschalten. Hey, hier bin ich, super, ich komme an die Uni, cool, alles, verstehe ich das? Das geht nicht.
Mhm.
Also ist das Steuern so eine Sache. Aber wie machen wir das? Also das eine ist ein ganz langer Erfahrungswert, jetzt über 15 Jahre. Das ist das Wort Beziehung. Also gute Lehrer kennen das. Das ganze Lernen geht über Beziehungsarbeit. Das heißt, wir haben studierende Moderatoren, die ein ganzes Schuljahr lang mit diesen Schülern zusammenarbeiten, jede Woche 1,5 Stunden. Und da entsteht eine menschliche Beziehung, ein Du, ein Wir,
ja,
eine Sympathie. Und die wächst halt, indem die Schüler zuerst mal niedrigschwellig mit allem Möglichen anfangen. Es geht echt darum, dass sie sich nicht blamiert fühlen. Dass sie nie das Gefühl kriegen, oh Gott, das schaffe ich nicht.
Ja.
Sondern dass sie einfach einsteigen können, da wo sie mit können. Weil der Knackpunkt ist, diese Schüler sind in der Regel ganz normal intelligent. Wie du und ich, wie jeder andere auch. Und wenn man aus der Nummer raus ist, dass nicht mehr das Thema ist, wer ist jetzt hier intelligent, wer ist nicht intelligent. Und sich also wirklich wohlfühlen und nicht mehr dieses Gefühl von Blamieren haben.
Ja.
Das blockiert den Menschen ja
total.
Komplett. Vor allem stolze 15-, 16-, 14-Jährige pubertierende. Wenn die in ihrem Stolz gekränkt sind, machen die den Mund nicht auf. Mit Recht.
Ich hab doch gerade. Sag noch mal ganz kurz als Zwischenfrage, red gleich an dem Punkt weiter, was spannend ist, aber in welchem Alter sind all diese jungen Menschen? Sind die alle?
Das ist 8., 9. Klasse, mit denen wir das Projekt gemacht haben. Es waren 7 Mittelschulen und jeweils 1 Klasse.
Mit denen ihr alle Projekte macht oder nur dieses eine? Gibt's auch
Jüngere? Also wir haben denen bestimmte Themen vorgeschlagen und da durften sie sich dann was aussuchen, was sie machen wollen.
Mhm.
Und das sind so Themen, die das ganze Spektrum des Klimawandels umfassen. Also Gletscher, Wasser, Boden, Luft, Energie, der Mensch, die Wirtschaft, alle diese Dinge und eben Mobilität.
Genau.
Genau, das ist beweglich sein. Und die Geschichte mit dem Steuern, wenn das mal so ein bisschen läuft, man sich gut versteht und wenn die vor allem merken, diese Methoden, die sind nicht so tragisch, dann kann man langsam eins aufs andere draufsetzen. Also am Anfang basteln die nur so bestimmte kleinere Modelle. Oder früher in den Dingern, die wir gemacht haben, auch zur Relativitätstheorie, haben wir die stellen lassen. Immer 5 Schüler stellen zusammen Verhältnis Sonne, Mond, Erde.
Mhm.
Oder mit Tennisbällen ausrechnen, wie viele Tennisbälle passen in ein Klassenzimmer, wie viele passen in ein Schulhaus. Und wenn jeder Tennisball eine kleine Sonne ist und wir wissen, dass die Tennisbälle, die in ein Schulhaus reinpassen, insgesamt in ein großes schwarzes Loch reinpassen, wie groß ist die Anziehungskraft? Da können die mit, da machen die auch mit. Das macht ihnen auch tierisch Spaß.
Ja.
Und nach dieser Spielerei, die in das Thema einführt, wo die auch langsam immer mehr zusammenwachsen, auch als Gruppe, kriegen sie Besuch von irgendjemandem aus einem Berufsfeld. Also eben Mobilität hatten wir, die VAG, da sind wir zur VAG gefahren. Das war absolut klasse, dass sie so entgegenkommen waren, auch total freundlich und nett und dann auch noch mit dem Fahrsimulator. Das war einfach genial für die Schüler.
Also es gibt so einen Fahrsimulator, wo man Bus oder Straßenbahn fahren kann.
Und wenn die über das Berufsbild auch noch mal genauer sehen, es gibt ja tatsächlich den Klimawandel. Und die da, was die da machen, ach so, die haben ja E-Mobile und da können ja Busse mit Elektrizität fahren. Die stoßen da keinerlei CO2 aus, weil das Ökostrom ist, mit dem die auch noch fahren. Wow, diese Stadt Nürnberg hat diese Busse. Dann haben die zum einen ein Gefühl dafür, was das heißt, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Die sehen, dass man was machen kann, dass ihre eigene Stadt was tut, dass da also längst was läuft und dass sie locker auch mit einsteigen können. Die könnten da als Techniker mitarbeiten in allen Bereichen.
Ja.
Und dann sind sie so tief gebrieft, auch in der Bedeutung des Themas und auch in der Selbstwirksamkeit. Das ist so ein typisches Uni-Fremdwort. Kann es gleich wieder vergessen. Das heißt eigentlich, ich nehme eine Schaufel in die Hand und bagger diesen Baum aus, wässer ihn, versetze ihn und da drüben bagger ich ihn wieder ein und dann wächst er. Ich kann was tun, was bewirken und das wird gut. Und das ist auch ein Ziel von diesen Arbeiten mit den Jugendlichen, von diesen langen Jahresarbeiten, dass sie selber was tun können, merken, da passiert was.
Ja.
Und da könnte ich auch selber hin. Und da könnte ich auch was bewirken. Ich bin dem Klimawandel nicht ausgeliefert. Das ist keine Chimäre von irgendwas, wo ich den Kopf in den Sand stecken muss, weil ich glaube ja, dass ein Großteil derer, die den Klimawandel leugnet, ganz schlicht einfach Angst haben davor und die Dimensionen nicht an sich ranlassen wollen. Lieber ableugnen und so tun, als ob nichts wäre, um zu kapieren, in was für einer Situation wir eigentlich stehen.
Ja, genau. Gibt ein sicheres Gefühl zu sagen,
wenn, das stimmt, wenn die das alles durchlaufen haben, unsere Schüler,
ja,
dann ist auch immer noch so ein bisschen, je nachdem, wie die Gruppe das moderiert, ist auch noch mal ein bisschen Biografie des Wissenschaftlers kennenlernen bei der Mobilität und dann kommt der Besuch. Und der Besuch klappt mal hervorragend, weil sie sich super verstehen. Und ein Paläobiologe hier an der Universität, also einer von denen, die den Klimabericht auch schreiben.
Ja.
Der war von den Schülern total angetan. Der hat denen am Schluss noch zugerufen, ich hoffe, ihr kommt nächstes Jahr wieder.
Wie viele Schüler sind das? Sag nochmal so, damit wir uns ein Bild machen können.
Das ist unser Grundprinzip, kleine Gruppen. Wir teilen eine Klasse in drei Gruppen auf.
Okay.
Und jede Gruppe kann sich ein Thema wählen. Also eben Boden, Wald und anderes. Vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, weil ich hier so viel erzähle und berichte. Wir hatten das große Glück, dass wir eine unglaublich starke Projektleiterin, Koordinatorin hatten, die Theresa Lorenz. Ist eigentlich von der Profession her Gymnasiallehrerin, die immer wieder im Projektmanagement und anderen Dingen arbeiten, die ist bei uns bei dem Projekt eingestiegen. Die hat es exzellent gut gemanagt. Die kann super gut mit Schülern umgehen, richtig gut mit den Studis und der verdanken wir sehr, sehr viel. Also falls ihr diesen Podcast hört, ist sie hoffentlich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja. Es ist vorhin schon angeklungen und das ist dir auch wichtig. Ihr arbeitet mit Mittelschülern, viele Migrationshintergrund und es ist dir schon auch ein Anliegen, klarzumachen, die sind nicht blöder als die, die Abitur haben. Und die sollen die gleichen Chancen bekommen, unser Leben, die Herausforderungen unseres Lebens, unsere Politik, alles, was zu unserem Leben gehört, auch zu verstehen. Und gerade die der deutschen Sprache eben nicht so mächtig sind oder die einen schwierigeren Hintergrund haben, sollen kapieren, worum es geht, um nicht am Ende nicht zu wissen, was in diesem Land läuft und dann den Populisten oder wem auch immer in die Hände zu fallen, die sich leicht tun, solche Menschen dann auf ihre Seite zu ziehen. Das ist so ein bisschen so der Hintergrund.
Ja, und das hat bei mir auch nochmal Lebensbezüge. Ich habe so ein Ereignis, so eine Erfahrung, die hat mich ganz, ganz tief geprägt. Ich hatte meinen Doktor in der Tasche, war natürlich entsprechend stolz und bin dann mit meinen Eltern ins Allgäu gefahren. Mein Papa kommt vom Bauernhof, der war bis zu seinem 14. Lebensjahr, hatte der keine richtige Toilette, keine Heizung zu Hause, nichts. Stand vom Bauernhof und meine Allgäuer Verwandten, da gab es eine, meine Cousine, wie sie mich gesehen hat, wie ich da reinkam, hat sie zu mir noch gemeint, hoi, dass du nur mit uns sprichst, das glaube ich nicht, wo du doch jetzt so gescheitert bist. Ich kann den Dialekt nicht richtig, aber sagt sie echt zu mir, ja, meine Cousine, ja, aus Fleisch und Blut, wie ich, wir gehen beide zur Toilette, putzen beide Zähne, wir sind normale Menschen, sie und ich. Und ich habe einen Doktor und ein anderer hat eben sein Diplom, der dritte hat seinen Metzgermeister gemacht, so what?
Ja,
aber sagt die wirklich zu mir, ja, dass ich noch mit ihr spreche, wo ich doch jetzt so ein gescheiter Mensch geworden bin.
Und hat dich das verletzt oder hat
die es... Die meinte das wirklich ernst, dass sie sich wundert, dass ich jetzt als Akademiker überhaupt noch mit den Bauern spreche.
Ja, was hat es mit dir gemacht?
Das hat mich getroffen. Ich war erstmal verletzt, dann war ich verblüfft, Und dann habe ich mir aufs Hirn gehauen und habe gesagt, das ist eine jahrhundertelange Sozialisierung, wo sich bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach hierarchisch abschotten, Führungspositionen übernehmen und sich über ihr Wissen und ihren Zugang zu Wissen auch abschotten. Und eigentlich sind wir in der Demokratie und wir haben sowas ja seit längerem auch beschlossen, gemeinsam es abzuschaffen, uns wertzuschätzen als Menschen, als Gleichberechtigte. Das steht in der Verfassung. Aber diese langen Hierarchien und diese Sozialisierung, die hallen natürlich immer noch nach.
Ja.
Aber mir war klar, meine Cousine und ich, so geht es nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich bei allem, was ich tue, auch als junger Student, da hatte ich ja schon erste Ausstellung gemacht, ich habe immer an meinen Großvater gedacht, der am Bauernhof krumm gebuckelt vor lauter Arbeit mit seinem Stecken da einhermarschiert und mir zuhört. Und ich habe immer mich bemüht, ihm das zu erklären, was ich mache, wie ich arbeite. Oder auch meine anderen Verwandten, die sollten verstehen, was ich mache. Und für mich war das normal, dass ich das so erkläre, dass man es versteht.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich in meinem Museum genauso halten. Das ist eine Verpflichtung.
Wie läuft es in der Praxis?
Also es läuft echt komplett normal. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Desinteresse, es gibt Sprachprobleme, es gibt alles Mögliche. Und bei den MittelschülerInnen und Mittelschülern ist es halt auch immer noch mal so eine Frage, ab wann man die denn wirklich auch erreicht. Also die sind ja auch immer wieder ziemlich mit sich beschäftigt. 8. Klasse ist die Pubertät gerade mal so vorbei, also die Zeit, wo das Gehirn umgebaut wird und wo die wahnsinnig um sich selber kreisen. Mhm. Also wir hatten auch schon Wissenschaftsvermittlungsgruppen, gerade das schon genannte Albert-Einstein-Relativitätstheorie, da hatte ich meine liebe Not mit 2 Mädels, die ganze Zeit nur über Jungs geredet haben. Die waren halt nur damit beschäftigt, die große Liebe irgendwie zu organisieren. Also da konnte ich machen, was ich will. Schwarze Löcher zeichnen lassen, das ging nicht.
Und dann?
Die habe ich bis zum Schluss nicht gewonnen. Die waren einfach out of era und so ist das.
Aber sind die dann auf einen Wissenschaftler losgelassen worden?
Wir haben sie auch mitgenommen, natürlich, klar. Die wissen ja auch, wie sie sich zu benehmen haben, also das ist ja kein Quatsch machen. Die sind halt dann still, aber wir hatten in den Gruppen auch immer wieder das schiere Gegenteil. Also Leute, die auf einen zukommen und sagen, können Sie mir helfen, wie kann ich diese ganzen Bücher lesen? Oder können Sie uns helfen, ich würde gerne studieren? Oder
ja.
Jetzt jenseits von dem Studium, denn es ist ja nicht das Nonplusultra, möchte ich mal deutlich sagen, man kann im Leben sehr glücklich werden, wenn man nicht studiert, kein Abitur hat, kein Gymnasiast ist. Es gibt auch ein Leben jenseits des Gymnasiums, das Sinn erfüllt und wichtig für diese Gesellschaft ist.
Total.
Und das ist,
übrigens kann ich an der Stelle sagen, auch die VAG hat sich auf die Fahnen geschrieben, speziell jetzt auch nochmal für die Zukunft zu sagen, Leute, wir nehmen auch Menschen ohne Abitur in diesem Unternehmen. Wir nehmen sehr gerne Mädchen, junge Frauen. Ich glaube, die Frauenquote bei der VAG ist 12%. Das ist sehr madig.
Wow, das ist gar nicht viel.
Das darf mehr werden, das soll mehr werden. Mhm. Und wir nehmen eben, als hätte ich ein Einstellungsgespräch zu führen, aber die VAG nimmt nicht nur Studierte oder Abiturienten und Abiturientinnen, sondern eben auch Mittelschüler, Leute, die engagiert sind in allen möglichen Berufen. Informiert euch da gerne unter vag.de/karriere und schaut euch mal um, was es alles gibt. Ihr werdet staunen, was man alles werden kann bei der VAG, auch ohne Abitur. So, ja. Ich habe dich unterbrochen.
Aber da sind Sie ja auch bei einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Also der Facharbeitermangel, Arbeitskräftenot, die wir haben, hängt ja jetzt nicht nur damit zusammen, dass wir weniger werden oder so viele von den Boomern oder sonst wie in Pension gehen.
Ja.
Das ist ja nicht, sondern das hängt mit einem jahrtausendealten Phänomen zusammen, dass wir uns wieder und wieder sagen, naja, jetzt hat das Abitur, jetzt hat das geschafft. Er ist am Gymnasium, er hat es geschafft. Also, dass wir einfach systematisch, bereitwillig und ohne nachzudenken, andauernd so tun, als ob ein Drittel oder 50% der Bevölkerung es nicht geschafft haben, nicht zu den Guten gehören etc. Und dieser Wahnsinn, dass wir ganze Berufsfelder und Bevölkerungsgruppen ständig abwerten, die das auch noch freiwillig tun. Ich habe so irre Mittelschullehrkräfte kennengelernt, die in der Schulvorstellung der 4. Klasse, kriegt man die Schultypen vorgestellt,
ja,
ständig davon reden, naja, es ist ja dann nicht das Ende der Fahnenstange, sie können ja immer noch dann im M-Zweig in die Realschule, die sollen ihre Schule anpreisen und loben und freiwillig
nicht von vornherein schon sagen, hier, wir sind der Notnagel, genau, für den Fall, dass
das... Und das machen wir intensiv, dass wir ständig ganze Bevölkerungsgruppen abwerten. Und das ist was wir allerschnellstens abstellen sollten. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir Angst haben müssen, dass diese Bevölkerungsgruppen tatsächlich sich komplett abspalten, dass sich unser Volk auch spaltet und dass wir politisch zerrissen werden. Das ist das eine, das kann passieren. Ich würde aber keineswegs sagen, dass diejenigen, die nicht akademisch sind, überwiegend zu nicht demokratischen Tendenzen tendieren. Mhm. Das ist Quatsch. Also nicht jeder, der kein Abitur hat, ist automatisch nicht Demokrat.
Das
also
ist natürlich
Abitur
Quatsch.
Ist kein Hinweis, dass die Leute demokratisch sind. Und das ist auch gar nicht das Thema, sondern es geht einfach um das schlicht Menschliche. Also zu erkennen, wir sind Menschen und zwar alle gleichwertig.
Ja.
Und das ist offensichtlich eine sehr, sehr schwierige Erkenntnis, weil uns Menschen ja auch das dringende Bedürfnis inne ist, permanent zu sagen, an welchem Punkt ich wichtiger, besser, klüger oder schöner bin. Das habe ich ja auch. Das habe ich wie jeder, wie du wahrscheinlich auch. Och. Aber wenn wir es institutionalisieren, dann wird es chronisch. Und das ist ein Teil des Projektes. Wir wollen diese beiden Gruppierungen, die sich oft fremd gegenüberstehen, Schüler einer ganz bestimmten sozialen Gruppierung und Wissenschaftler, wir wollen die zusammenführen, dass sie erkennen, dass sie sich brauchen, dass sie zusammengehören, dass sie an einem Strang arbeiten. Denn der Wissenschaftler kann sein ganzes Labor vergessen, wenn er keinen guten Techniker hat. Mhm. Wenn er keine Leute hat, die im Hintergrund ständig dieses Ding am Laufen halten.
Ja, toll.
Und er kann sich ja auch freuen, wenn ein Mittelschüler sagt, naja, stimmt, so doof ist das gar nicht, was die da machen mit diesem Klimawandel. Und wenn der dann zu seinen künftigen Kindern sagt, sag mal, warum nimmt er nicht mein Buch in die Hand? Oder wie wäre es denn mit diesem und jenem? Und meine Vision wäre wirklich, wenn der Akademiker-Papa in 20 Jahren sagt, mein Sohn wird Gärtner, super. Mein Sohn wird Bäcker, hurra. Und wenn der Bäcker sagt, mein Sohn wird Universitätsprofessor, yippie. Und nicht wie jetzt, um Gottes Willen, der wird ja so anders, der gehört nicht mehr zu uns, ist keiner mehr von uns, so ein Akademiker, oje. Weil das muss ich mir sehr oft anhören.
Das ist lustig, ich lese gerade ein Buch, habe ich geschenkt bekommen, da geht es um so Schlüsselsätze von erfolgreichen Menschen. Und da sagt ein Sternekoch, der jetzt so Guide Michelin-Sterne hat, weiß nicht wie viele, dass ein Schlüsselmoment seines Lebens war, dass er einen Fisch ausgenommen hat und damit wollte er seinem Vater imponieren und hat gezeigt, wie man so einen Fisch ausnimmt. Und dann hat der Vater gesagt, also gut, du brauchst kein Abitur, Kochen ist ein guter Beruf.
Ui, ja, klasse. Ja.
Also das ist so, muss ich jetzt gerade dran denken, weil ich habe gestern Abend gelesen, Zufall jetzt, dass es so genau da reinpasst, aber weil du das gerade so gesagt hast. Mhm. Du hast übrigens schon mich dreimal wieder gesiezt, aber das macht jetzt nichts.
Tut mir leid, wir sind bleiben beim Du.
Matthias, du leitest das Schulmuseum. Kann ich jetzt, ohne dass ich an irgendeinem Projekt da teilgenommen habe, kann ich da hinkommen? Muss ich da Eintritt zahlen? Kann ich mir irgendwas in diesem Museum anschauen? Kann ich mir eure 250.000 Objekte, die ihr habt, anschauen oder die Projekte, die ihr gemeinsam auf die Beine gestellt habt? Gibt es da Ausstellungsfläche? Wie ist das organisiert?
Also ab 2026, wir wissen noch nicht genau, in welchem Monat kannst du da kommen. Und dann wird es eine Ausstellungsfläche von 350 Quadratmeter geben und im Keller unten ein historisches Klassenzimmer.
Okay.
Und wenn die Pläne so klappen, dann kann man da drinnen sowohl in die Projekte direkt reingucken, als auch bei Projekten mitmachen, als auch virtuell und handgreiflich unsere Objekte sehen, in die Hand nehmen und damit sich beschäftigen.
Okay.
Und es wird eine Ausstellung sein, die auf Schule und Bildung aus ganz, ganz vielen Blickwinkeln guckt. Zum Beispiel irgendeine wichtige Entwicklung in der Schule oder irgendeine Schulstrafe aus dem Blickwinkel von Mama und Papa, vom Schüler, Schülerin selber, vom Politiker, vom Wissenschaftler, vom Schulamt.
Meinst du einen Verweis jetzt zum Beispiel oder was?
Ja, okay. Warum denken die so? Wie ticken die? Warum wollen die das?
Ja.
Und weil wir so ein bisschen feststellen, wie stark diese ganzen Gruppen übereinander reden. Die Eltern sagen, was für ein Scheißlehrer. Der Schüler sagt oder die Schülerin sagt, stimmt doch gar nicht, der ist doch in Ordnung. Der Lehrer sagt, ich kann bald nicht mehr, immer diese Überforderungen. Der Wissenschaftler sagt, nach ABC, der Politiker sagt, mit Lehrern kannst du eh nicht arbeiten und so weiter. Ich meine, das sagen die Politiker ja nicht. Also die sagen ja sehr Vielfältiges. Ich finde das Übereinanderreden oft wahnsinnig schade.
Total.
Und du hast ja als Politiker mit einem 16-Stunden-Job, hast du oft keine Zeit mehr mit den Lehrern selbst zu reden. Was für ein Glück, wenn man in der Stadt Politiker hat, die selber mal Lehrer waren. Die wissen, wovon sie reden.
Mhm.
Aber um das ein bisschen zusammenzuführen, wollen wir ein ganz stark kommunikatives Museum machen. Und wir machen das auch von vornherein mit Schülern zusammen. Also sind alle willkommen, die da mitmachen wollen. Wir werden es wieder ganz gezielt mit Mittelschulklassen machen, mit Gymnasialklassen, Realschulklassen, Berufsschulklassen. Und wir haben auch nochmal eigene Kreise, die da mitarbeiten. Also Wissenschaftler, Lehrer und Leute so allgemein. Also Gaswasserinstallateure oder Lehrkräfte, MTA, Sekretärinnen, die in eigenen Arbeitskreisen mitmachen.
Mädchenförderung, es ist auch was haben wir gerade schon angerissen, was bei der VAG für die Zukunft sehr wichtig wird, nämlich mehr junge Frauen auch in die Berufe zu bekommen. Wie ist da dein Eindruck? Ist das etwas, was sich positiv entwickelt?
Also die Mädels und Wissenschaft, das ist irgendwie eine ambivalente Geschichte. Also wenn ich die ganzen Wissenschaftsprojekte des Schulmuseums anschaue mit Mittelschulen in den letzten 10 Jahren, dann haben wir halt einfach immer wieder ganz, ganz starke Mädels, die sehr wortgewandt sind, die so Wortführerin sind in ihren Klassen und in ihren Gruppen. Die haben überhaupt keine Berührungsängste mit diesen Themen. Die sprechen vieles in einer wunderbaren Art aus und die interessieren sich auch für die Dinge, die dahinter stehen. Und wir haben auch wieder auf der anderen Seite Mädchen, die sehr stark geprägt sind durch so Normen und Werte. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ist nichts für uns, brauchen wir nicht. Das hält sich eigentlich an der Mittelschule, finde ich, so die Waage. Wir haben da beide Typen kennengelernt. Die Geschichte der Mädchenbildung ist echt interessant, weil über Jahrhunderte hinweg vor allem Männer davon ausgegangen sind, Frauen haben ein zu kleines Gehirn und können deswegen bestimmte Dinge gar nicht machen. Politische Leitung geht nicht, Wissenschaft geht nicht, alles irgendwie Anspruchsvolle geht nicht. Also brauchen die so einen kleinen Unterricht. Und da gibt's ja dann doch irgendwann auch Lehrer, und die führen dann spätestens ab 1850 Notenbücher und halten da die Noten fest. Dann wird's irgendwann auch noch dem letzten Lehrer auffallen, dass die Mädchen im Durchschnitt in diesen Notenbüchern, jedenfalls in den etwa 400 Notenbüchern, die wir bei uns im Archiv haben, besser sind im Durchschnitt. Also da kann ja irgendwas nicht stimmen mit dieser Theorie, Kopf zu klein und Wissenschaft nicht geeignet. Also die Schule ist ein ganz, ganz spannender Motor von gesellschaftlicher Entwicklung. Und sie ist ein Spiegel von Gesellschaft. Also sie spiegelt die Vorurteile, Werte, Normen. Die Schule muss ja so Werte und Normen umsetzen. So wollen wir dich, du musst dich anpassen, lerne mal, wie du dich hier zu benehmen hast. Und gleichzeitig bringt sie den Kindern ja alles Mögliche bei. Und die Kinder machen mit dem auch was. Und manche Kinder überschreiten einfach die Grenzen ihres Horizonts und die Grenzen des Horizonts der Gesellschaft. Und das sind immer wieder eben auch Mädchen. Wenn ein Mädchen im Matheunterricht nun mal feststellt, dass es richtig, richtig gut ist, macht es was mit dem Mädchen. Wenn es dann auch einen Papa hat, der sie über alle Maßen liebt und sein Mädchen fördert, vielleicht nur mit Privatunterricht. Und wenn dieses Mädchen auch noch Eminöter heißt, dann wird sie die Mutter der Algebra. Eine der genialsten Mathematikwissenschaftler, die wir haben in Deutschland.
Die auch wahrscheinlich unter schwierigsten Bedingungen mal angefangen hat.
Ja, sehr schwierige. Und studieren oder sie wollen promovieren, was? Sie wollen habilitieren? Keinesfalls. Ja. Die lebt halt in einer Gesellschaft, wo Männer sagen, Frauen können das nicht, sind dafür nicht geeignet, wir brauchen Frauen nicht. Also ganz viel Unverständnis. Und da ist Schule ein unglaublich spannender Motor, der die Dinge weiterbewegt, obwohl er es gar nicht will.
Wenn ich dich jetzt persönlich frage, was ist denn für dich als Mensch so eine Vorstellung für die Zukunft, die dir gefällt? Wovor hast du Angst? Was würdest du gerne anders machen? Was würdest du dann sagen?
Oh, das ist ein kompliziertes Thema.
Ich weiß. Und ist vor allem persönlich, aber ein bisschen was Persönliches musst du
auch. Angst habe ich von dem Zerbrechen der Gesellschaft, also von dem Zersplittern in Gruppierungen, die sich nicht mehr zuhören können. In Gruppierungen, die nicht kapieren, dass wir nur mit Kompromissen leben können. Denn wenn ich hier eine Flasche Wasser habe und du Durst hast und ich, dann müssen wir die teilen. Ich kann nicht hergehen und sagen, es gehört alles mir.
Und findest du, dass unsere Politik im Moment ein gutes Beispiel dafür ist, wie man das lebt, oder eher nicht so?
Unsere Politik ist ein Beispiel für uns selber. Wir haben sie gewählt und die spiegeln uns. Die sind nicht anders als wir. Und ich finde, dass wir als Wähler gut betan werden, mal mit dieser gnadenlosen Forderung aufhören, dass die alles perfekt können müssen. Mhm. Denn das sind ganz normale Menschen. Die sind Angeber wie wir. Die sind ich-süchtig und geltungssüchtig wie wir auch, wie jeder hier. Mhm. Die haben aber einen 16-Stunden-Job zu bewältigen und die haben Kompromisse auszuhandeln der kompliziertesten Art zwischen allen möglichen Egoismen und allen möglichen starken Lobbygruppen. Und da verschleift oft der gute Wille, der Enthusiasmus, da bleibt oft nur noch Wut übrig. Meine Vision wäre schon, dass wir es schaffen, mit den Politikern gnädiger umzugehen und dass es die Politik auch schafft, sich wieder stärker auf Kompromissfähigkeit zu besinnen. Mhm. Auf ich erreiche nicht mein ganzes Ziel, sondern nur ein halbes. Und auf eine offene Sprache. Leute, es wird verdammt schwierig. Und es wird lange dauern und wir werden es nicht erleben. In unserem Leben werden wir das nicht erleben, aber wir gehen gemeinsam einen kleinen Schritt. Für so eine offene Sprache braucht die Politik aber auch uns. Wir müssen es zulassen und nicht ständig fordern, der muss in 5 Sekunden die Lösung haben. Und wenn er sie nicht hat, dann fege ich ihn von der Bühne.
Okay.
Das wäre meine Vision. Und das merke ich auch an den Mittelschülern. Also an der Arbeit mit diesen Jugendlichen, das zuhören können, dass nicht nur ich und mein Ziel, was da umgesetzt werden muss, sondern abwarten, was die können, was die wollen, was die brauchen und mich auf das einstellen. Das ist das große Geschenk, wenn du in einem Museum arbeitest. Wenn ich als Lehrer arbeite, habe ich meinen Lehrplan und meine strikten Forderungen, was die zur Schulaufgabe können müssen. Ja. In so einem Projekt können wir ganz flexibel auf die eingehen und das ein oder andere Ziel auch mal zurückfahren. Denn harmonisch ist es auch die 2 Jahre im Klimawandelprojekt nicht gelaufen. Es gab alle Schwierigkeiten, ja, ganz klar. Da muss man halt drauf reagieren.
Ja. Und was wünschst du dir ganz persönlich fürs Jahr 2025? Nicht auf den Job bezogen, sondern für dich. Was ist dein Wunsch?
Eine stabile Demokratie und dass die Menschen erkennen, was für ein Riesengeschenk sie in diesem superreichen, beglückten, privilegierten Land wie Deutschland eigentlich haben, dass sie da leben können.
Das nehme ich mal als Schlusswort dieses Podcasts.
Ich bin aber kein Pfarrer, sage ich dazu.
Hast auch nicht so gewirkt. Also du warst ohne Jackett, genauso wie mit Jackett, ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Vielen Dank für den Besuch. Dr. Matthias Rösch, der Leiter des Schul- und Bildungsmuseums. Wir müssen uns leider noch bis nächstes Jahr gedulden, bis wir dann dich auch besuchen können in deinem Museum. Aber es war sehr interessant zu hören, dass es sowas gibt und wie eure Arbeit da läuft. Alles Gute dir. Danke für deinen Besuch bei mir. Und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge im Februar wieder mit dabei. Alles Gute auch jedem Einzelnen von euch fürs neue Jahr. Und vergesst nicht, ein bisschen drüber nachzudenken, was ihr euch wünscht und was euch wichtig wäre für dieses neue Jahr. Alles Gute.